So, jetzt sehe ich auch mal die schöne Bassstimme hinter mir. Ja, herzlich willkommen jetzt auch von mir aus. Ich habe Grüße mitgebracht, auch von der Gemeinde in Merzig. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, auch wenn wir vorhin gehört haben, der Grund ja eigentlich ein recht trauriger ist. Und wir wünschen Robert auch von Merzig aus Genesung und wir denken an ihn, so wie ihr an ihn auch denkt. Ja, die Claudia hat gebeten, was ein bisschen über mich zu erzählen. Also geboren wurde ich in einer kleinen Stadt am Rande der Schwäbischen Alb. Wird es zu lang? Okay. Nein, ich mach's kürzer. Ich bin in der Gemeinde Merzig, bin 47 Jahre alt, Vater von 3 Kindern, glücklich verheiratet. Ich bin Berufssoldat. Und wer jetzt meint, oh, bei der Bundeswehr ist ja alle Ausrüstung kaputt, der hat genügend Zeit. Ich habe irgendwie am falschen Ende angeheuert von dem Laden. Also ich bin genügend unterwegs. Und da, wo ich bin, da muss ich sagen, das ist auch ein Berufszweig, so wie es viele auch gibt. Wer nicht gerne daheim ist und nicht gerne seine Kinder und seine Frau sieht, der ist dort gut aufgehoben. Also ich kann es nicht empfehlen, sagen wir es mal so rum. Ja, mir fehlt heute eine ganz wichtige Bezugsperson. Das ist meine Frau. Die macht nämlich immer so, wenn ich zu schnell werde beim Predigen. Ich gucke jetzt dich an, die schöne Bassstimme. Genau, bitte wink mir, wenn es soweit ist. Ja, ich habe uns einen Predigtext heute mitgebracht aus 1. Könige. 1. Könige, Kapitel 18, die Verse 1 bis 2 und 16 bis 41, wer mitlesen möchte. 1. Könige, Kapitel 18, Verse 1 und 2 und dann 16 bis 41. Schon länger als 2 Jahre hatte es nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia: Geh und tritt vor König Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Elia machte sich auf den Weg. Dann folgt jetzt eine kurze Geschichte, wo der Palastwächter Obadja vom König Ahab, ich sag mal, überredet werden musste, das Kommen Elias auch anzukündigen. Und dann geht es weiter ab Vers 16. Da ging Obadja zu König Ahab und meldete ihm alles. Der König brach sofort auf und zog Elia entgegen. Als er den Propheten erblickte, rief er: Da bist du also, der Mann, der Israel ins Unglück stürzte. Doch Elia erwiderte: Nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, sondern du und deine Familie. Ihr habt die Gebote des Herrn missachtet, sogar du selbst verehrst die fremden Götter. Aber jetzt ist es soweit. Schicke Boten aus. Ganz Israel soll zu mir auf den Gipfel des Berg Karmel kommen. Rufe auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die von Isebel mit Essen und Trinken versorgt werden. Ahab ließ die Israeliten und die Propheten Isebels auf den Berg rufen. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Volksmenge und rief: Wie lange schwankt ihr noch hin und her? Entweder ist der Herr der wahre Gott, dann erweist ihm die Ehre, oder es ist Baal, dann gehorcht ihm. Als alles stumm blieb, fuhr Elia fort: Ich bin der einzige Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und hier sind 450 Propheten, die im Dienste Baals stehen. Bringt 2 junge Stiere her. Sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke auf Holzscheite legen, aber sie dürfen kein Feuer anzünden. Ich werde es mit dem anderen Stier ebenso machen. Dann sollen sie zu ihrem Gott rufen und ich rufe zum Herrn. Wer von beiden als Antwort Feuer schickt, ist der wahre Gott. Das ganze Volk rief: Ja, so soll es sein. Dann sagte Elia zu den Propheten Baals: Macht ihr den Anfang, ihr seid in der Überzahl. Sucht euch einen Stier aus, bereitet ihn als Opfer zu und betet zu eurem Gott, aber zündet kein Feuer an. Sie richteten das Opfer zu und riefen von morgen bis zum Mittag: Baal, höre uns. Dabei tanzten sie nach beiden Seiten schwankend um den Altar, aber alles blieb still, niemand antwortete. Als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. Ihr müsst lauter rufen, spottete er. Er ist doch ein Gott. Vielleicht denkt er gerade nach. Oder er musste dringend weg. Oder er ist auf Reisen gegangen. Vielleicht hält er gerade seinen Mittagsschlaf. Ihr müsst ihn aufwecken. Sie schrien immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch die Haut mit Schwertern und Speeren, dass das Blut an ihnen herabfloss. Sie führten sich wie Irrsinnige auf. So trieben sie es den ganzen Nachmittag bis zur Stunde des Abendopfers. Aber alles blieb still. Kein Echo kam, keine Antwort. Da rief Elia der Volksmenge zu: Herr, zu mir! Und alle drängten sich um ihn. Er baute den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Dann schaffte er 12 Steine herbei, nach der Zahl der Stämme, die sich von den Söhnen Jakobs herleiteten, zu dem der Herr gesagt hatte: Du sollst Israel heißen. Auf diesen Steinen baute er dem Herrn einen Altar. Dann zog er rings um den Altar einen Graben, so breit, dass man darin 10 Kilo Saatgut hätte aussehen können. Er schichtete Holzscheite auf, zerteilte den Stier und legte die Stücke auf das Holz. Schließlich ließ er 4 Eimer Wasser über das Opfer und die Holzscheite gießen und ließ das noch 2-mal wiederholen. Das Wasser floss am Altar hinunter und füllte den Graben. Zur Stunde des Abendopfers trat Elia vor und rief: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle sollen heute erfahren, dass du der Gott Israels bist und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, Herr, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du der Herr, der wahre Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Da ließ der Herr Feuer herabfallen. Es verzehrte nicht nur das Opfer und die Holzscheide, sondern auch die Steine, die Erde ringsrum und das Wasser im Graben. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber befahl: Haltet die Propheten Baals, keiner darf entkommen. Sie wurden festgenommen und Elia ließ sie zum Bach Kishon hinabführen und dort töten. Dann sagte Elia zu Ahab: Geh jetzt, iss und trink, denn ich höre schon den Regen rauschen. Wer von uns hatte nicht schon einmal den Wunsch, dass Gott es so richtig krachen lässt? Dass er mit so einer richtigen, spektakulären Aktion die Menschen um uns herum aufrüttelt? Wer von uns kennt nicht einen Menschen, dem er so eine Erfahrung von Herzen wünschen würde? Vielleicht einem Bruder oder einer Schwester aus der Gemeinde, die oder der sehr angefochten ist und um die man vielleicht Angst hat, dass sie in der einen oder anderen Situation, in der sie steht, vielleicht an Gott verzweifelt. Oder vielleicht für einen Menschen, der an der Schwelle zur Entscheidung steht und der mit einer solchen Aktion doch Gottes Existenz müsste anerkennen. Oder Lästerer und Überhebliche, denen so endlich das lose Mundwerk gestopft werden würde. Oder vielleicht für einen selbst. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal so, dass du dich noch mehr nach der erlebbaren Gegenwart und dem Handeln Gottes sehnst. Wenn Sorgen und Nöte oder einfach nur der Trott des Alltags über dich hereinbricht, so eine kräftige Erfahrung der Gegenwart Gottes, um mal wieder so richtig aufzutanken. In meiner alten Gemeinde in Schongau, vor der ich vor 12 Jahren stationiert war, wünschten wir uns als Leiterkreis ein solches Erlebnis. Wir hatten in der Gemeinde ein Ehepaar, bei dem nur ein Ehepartner gläubig war. Der Partner akzeptierte zwar den Glauben des anderen, aber das war es auch schon. Und die Frau dieses Ehepaars kam in eine verzweifelte Situation. Sie war schwanger, aber alle Anzeichen der Schwangerschaft standen auf eine Totgeburt. Und wir kamen als Gemeindeleitung zusammen, um für diese Frau und ihr ungeborenes Kind zu beten. Und wir wurden damals im Gebet wirklich ergriffen. Wir sanken auf die Knie und beteten für diese Frau und das ungeborene Kind und den Ehemann. Und wir hofften und beten, dass ein Eingreifen Gottes hier Augen und Ohren öffnen möge für seine Existenz. Und dass der unentschiedene Ehepartner doch Gottes Macht erleben würde und dass Gott mit seinem Handeln die Ärzte verblüffen möge. Wie, dachten wir, wie würde Gott hier machtvoll zeigen können, seine Macht zeigen können, als Herr über alle Gewalt und jegliches Schicksal? Und wir waren uns sicher, dass Gott hier wirken würde und er sich diese Chance nicht entgehen lassen würde. Der Prophet Elia hat vielleicht ähnlich gedacht, als er das Volk Israel auf dem Berg Karmel zum Showdown der Götter einlud. Elia wollte ein Zeichen setzen. Besser gesagt, Gott sollte ein Zeichen setzen. Durch einen untrüglichen Beweis seiner Macht sollten die falschen Götter entlarvt und Gottes Macht sichtbar und erlebbar werden, damit das Volk wieder auf den rechten Weg kommt. Denn das Volk Gottes war hin und her gerissen zwischen der Verehrung der Götzen Baals und Jahwe, dem wahren Gott. In Vers 21 fragt Elia das Volk: Wie lange schwankt ihr noch hin und her? Entweder ist der Herr der wahre Gott, dann erweist ihm die Ehre, oder es ist Baal, dann gehorcht ihm. Gott sollte ein eindeutiges Zeichen seiner Überlegenheit und seiner wahren Existenz setzen, damit diese Sache ein für alle Mal geklärt sei. Der Showdown, wie wir gelesen haben, sah wie folgt aus. Die 450 Propheten des Gottes Baals sollten sich mit einem göttlichen Machtkampf mit Elia, dem Propheten Gottes, messen. Beide Parteien errichteten jeweils einen Altar, auf dem ein Stier als Brandopfer dargebracht werden sollte. Und das dazugehörige Opferfeuer sollten sie nicht selbst entzünden, sondern der wahre Gott sollte es tun als Zeichen seiner Existenz. In Vers 24 erläuterte Elia die Bedingungen. Dann sollen sie zu ihrem Gott rufen und ich rufe zum Herrn. Wer von beiden als Antwort Feuer schickt, ist der wahre Gott. Ja, so soll es sein. 22.829 Likes auf Facebook. Ist ein bisschen wie die Saalwette von Wetten, dass, oder? Also eines kann man dem Elia nicht vorwerfen, dass er feige oder zögerlich wäre oder Risiken aus dem Weg gehen würde. Elia geht hier aufs Ganze. Und der Showdown am Berg Karmel nimmt seinen Lauf. Die Propheten des Baal beginnen mit ihrer Beschwörungszeremonie und tanzen rund um den Altar von früh bis spät. Sie beten, singen, schreien, wie wir es gelesen haben, und schneiden sich mit Schwertern und Speeren die Haut blutig. Doch Baal schweigt. In Vers 29 lasen wir: Aber alles blieb still, kein Echo kam, keine Antwort. Noch steht's 50-50. Jetzt aber war Elia an der Reihe. Und damit man ihm nicht vorwerfen könnte, er hätte hier irgendwie mit Tricks gearbeitet, lässt er zusätzlich kübelweise Wasser über den Altar gießen, bis Stierholz, Steine voller Nässe triefen. Niemand, wirklich niemand, sollte im Nachhinein kommen und sagen können, er hätte die Nummer irgendwie zu seinen Gunsten manipuliert. Und dann folgte sein Gebet. Herr, erhöre mich, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du der Herr bist. Ich kann mir richtig vorstellen, wie alles den Atem anhielt. Und plötzlich zischte vom Himmel eine so gewaltige Flamme herab, sodass Opferstier, Altar und alles, was da war, davon verzehrt wurde. Was für eine Show. Und tatsächlich, nach diesem beeindruckenden Beweis der Existenz Gottes warf sich das Volk nieder und betete ihn an. Jetzt gab es keine Zweifler mehr. Und was macht Elia? Er ließ die Propheten des Baals festnehmen und töten. Zur Sonntagsschulzeit zählten solche Geschichten zu meinen Lieblingsgeschichten. Da, wo gekämpft und gesiegt wurde, wo sich Gott gewaltig zeigte und wirkte. Und das Alte Testament ist ja voll von solchen Geschichten. Ich muss sagen, nach so vielen Jahren gehe ich an solche Geschichten mit kritischeren Augen ran. Und manche Dinge darin werfen bei mir Fragen auf. War dieser, ich nenne es jetzt mal Götterwettbewerb, eigentlich wirklich nötig? Hat es das echt gebraucht? War das wirklich Gottes Plan? Ist Gott darauf angewiesen, sich so zu verkaufen? Es gibt einige Hinweise, die einen vermuten lassen, dass das oder die Idee mit der Saalwette auf Elias Mist gewachsen ist. Er dachte wohl, eine Machtdemonstration würde das Volk zu entscheidenden Verehrern Jahwe machen. Ich möchte dazu oder mal zur Beweissicherung schreiten und die Akte Karmel öffnen. Ganz am Anfang beginnt unser Text mit der folgenden Aussage. Da sagte der Herr zu Elia, geh und tritt vor den König Ahab. Ich will es wieder regnen lassen. Und Elia machte sich auf den Weg. Also Gott gab Elia tatsächlich einen Auftrag. Es wird aber mit keinem Wort erwähnt, dass er zu einem solchen Wettschreit aufrufen soll. Und ganz ehrlich, das wundert mich ein wenig. Denn in der Vergangenheit, wenn zum Beispiel in der Vergangenheit durch Mose solche eindrückliche Zeichen Gottes geschahen, dann gab es dazu immer einen klaren Auftrag. Gott gab immer ganz klare Anweisungen, was zu tun sei, wodurch er seine Macht zeigen wollte. Das fängt schon bei seiner Berufung an. Und Gott sagte zu Mose, lesen wir im 2. Mose 7, Vers 9, wenn euch der Pharao auffordert, euch durch Wunder auszuweisen, dann sagst du Mose zu Aaron, nimm deinen Stock und wirf ihn vor dem Pharao zu Boden, dann wird er zu einer Schlange werden. Die anschließenden Plagen wurden ebenfalls durch genaue Handlungsanweisungen ausgerufen. Schlage mit dem Stock aufs Wasser und das Wasser in den Bächen wurde zu Blut. Oder Aaron sollte mit dem Stock in der Hand die über die Kanäle ausstrecken und es kam die Froschplage. Und so geht's weiter. Man erkennt hier ein Schema. Gott gab Mose klare Handlungsanweisungen und dann zeigte er dadurch seine Macht. Ob beim Durchzug durchs Schilfsmeer oder bei Wasserknappheit in der Wüste oder beim Kampf gegen die Amalekiter. Oder später beim Kampf Josuas gegen die Stadt Jericho. Es gab immer genaue Handlungsanweisungen Gottes und die Liste lässt sich fortsetzen. Aber welchen Auftrag hatte Elia nochmal? Geh und tritt vor den König Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Wir lesen da nichts von einem Altar und es wird auch keine Saalwette erwähnt. Elia behauptet zwar in Vers 36, er hätte diese Demonstration der Macht im Auftrag Gottes getan. Aber dann stellen sich weitere Fragen. Wenn er diesen eindeutigen Auftrag Gottes hatte, warum bittet er Gott dann so inständig, dass er ihn erhören möge? Wenn Gott doch dazu einen eindeutigen Auftrag erteilt hätte, müsste Elia hier doch nicht so inständig flehen, dass Gott ihn erhören möge. Höre mich, Herr, Herr, höre mich! Hat er gebetet. Also wenn ich so einen Auftrag hätte, ich würde sagen, Herr, zeig diesen Wichteln deine Macht. Wenn ich wüsste, Gott hat mich dazu beauftragt. Könnte es sein, dass die Idee vielleicht doch auf seinen Mist gewachsen war? Könnte es sein, dass er mit dieser Idee vielleicht eine zusätzliche Absicht verfolgte? Denn wer wurde eigentlich für die Misere, in der das Volk Gott steckte, nämlich die Dürre, die im ganzen Land herrschte, wer wurde dafür denn eigentlich verantwortlich gemacht? Gott? Nein, Elia. In Vers 17 lesen wir, als Ahab den Propheten erblickte, rief er, da bist du also, der Mann, der Israel ins Unglück stürzt. Elia wurde für diese Dürre verantwortlich gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Elia sich gedacht hat, das geht so nicht. Da muss etwas klargestellt werden. Aber wie? Denn für eine solche Klarstellung war dieser dünne Auftrag Gottes vollkommen ungeeignet. Nur zu sagen, ich will es wieder regnen lassen, würde weder Elia von dieser Anschuldigung reinwaschen, noch kann man dadurch die Macht Gottes beweisen. Das ist zu wenig. Und vielleicht wollte Elia hier ein wenig nachhelfen. Und wenn man die Biografie vom Elia liest, da stellt man fest, der Kerl war eine einzige emotionale Achterbahn. In einer Situation zieht er mit voller Kraft steil nach oben, nur um im nächsten Moment in eine andere Situation zu kippen und tief in ein Kummerloch zu fallen und dort verängstigt sitzen zu bleiben. Ich vermute, und ich sage extra, ich vermute, dass Elia jetzt Oberwasser roch und in einem seiner Höhenflüge hier die Chance sah, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und das waren ohne Frage eher eine Absichten. Dieser schlichte Auftrag sollte mehr sein als nur eine Ankündigung, dass die Dürre vorbei ist. Es sollte eine Machtdemonstration Gottes werden, damit diesem Volk endlich die Augen geöffnet werden würde. Und gleichzeitig würde jedermann sehen, dass nicht er der Schuldige an der Dürre war. Und hat der Showdown was gebracht? Denn die Geschichte wirft zwei Fragen auf. Erstens, inwiefern führt ein Gottesbeweis Menschen zum Glauben? Und zweitens, werden durch göttliche Machtdemonstrationen Zweifler wirklich überzeugt? Werden Skeptiker gewonnen? Fassen Unentschlossene Vertrauen? Vereinzelt mag dies bestimmt geschehen, aber seien wir ehrlich, meistens werden diese Erwartungen enttäuscht. Zwar gibt Gott den Menschen immer wieder Beweise und Hinweise seiner Macht und seiner Existenz, aber meistens führen diese Fälle nicht zu mehr Glauben oder tieferen Verehrung Gottes. Selbst die zahlreichen Wunder, die Jesus gemacht hat, haben es nicht geschafft, den kollektiven Unglauben der Juden umzukehren. Im Johannes 12, Vers 37 lesen wir das. Und obwohl er viele Zeichen und Wunder an ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Oder Matthäus 11, Vers 20. Da begann er die Städte anzuklagen, in denen die meisten seiner Wunder geschehen waren. Denn sie hatten sich nicht geändert. So lief es auch nach dem Kraftakt auf dem Berg Karmel. Ahab und Konsorten kehrten letztendlich nicht zu Gott um. Nach einer anfänglich ersten Begeisterung verebbte diese Gotteserkenntnis und die Menschen machten weiter wie bisher. Gottesbeweise taugen zur nachhaltigen Veränderung also offenbar wenig. Wie handelt Gott dann? Wie geschieht nachhaltige Veränderung? Ich komme zur Sprunghaftigkeit des Propheten Elia zurück. Nach diesem Highlight rennt er vom Geiste Gottes erfüllt vor dem Streitwagen des Königs Ahab her. Es geht also auf dieser emotionalen Achterbahn noch ein Stückchen steiler nach oben, nur um anschließend in eine rasante Talfahrt zu stürzen. Ahab, die Memme, geht nämlich petzen. Er berichtete Isebel, seiner Frau, was Elia getan hat. Und die ist stinksauer, dass nun ihre falschen Propheten, 400 an der Zahl, tot im Bach Kishon liegen. Ihr Männer, merkt euch, wenn Frauen sauer werden, volle Deckung. Und auf einmal geht diesem tapferen Elia, der gerade gegen insgesamt 850 Propheten angetreten war, dem geht auf einmal der Stift und es geht wieder abwärts. Da packte Elia die Angst und er floh um sein Leben. 1. Könige 19, Vers 3. Und dieser Elia, der Held von Karmel, ist anschließend auf dieser seiner Flucht so fertig, dass er sich den Tod wünscht. Und was macht Gott? Er lehrt ihn eine Lektion. Elia hat auf seiner Flucht eine sehr intime Begegnung mit Gott. Er hatte sich in einer Höhle verkrochen und suchte Schutz. Da hörte er die Stimme Gottes. 1. Könige 19, Vers 9. Elia, was willst du hier? Gott hat schon einmal einen Menschen so gerufen. Einen Menschen, der sich ebenfalls voller Angst vor ihm versteckt hat. diese Begegnung, dieses Rufen Gottes erinnert an das Rufen Gottes nach dem Sündenfall. Adam, wo bist du? Dieses sanfte Rufen Gottes ist seine Art, nach einem unguten Zwischenfall den Faden zwischen ihm und uns Menschen wieder aufzunehmen. Mein geliebtes Kind, wie bist du nur in diese Situation hineingeraten? Was ist schiefgelaufen? Und wie damals Adam und wie wir es heute auch noch tun, sucht Elia Ausflüchte um Ausflüchte. Und was macht Gott? Gott lässt ihn erstmal ausreden, bis alle Ausflüchte genannt sind und zeigt ihm dann eine wichtige Lektion. Eindrücklich führt er ihm vor Augen, auf welche Weise er wirkt. Im Kapitel 19, Vers 11 bis 12 können wir das lesen. Da sagte der Herr: Verlass die Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Da ging der Herr an der Höhle vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der an der Felswand rüttelte, sodass die Felsbrocken flogen. Was für eine gewaltige Demonstration Gottes! Aber der Herr war nicht im Sturm, lesen wir da. Als der Sturm sich gelegt hatte, bebte die Erde. Jetzt aber, das ist die Macht Gottes. Doch auch im Erdbeben war der Herr nicht, lesen wir weiter. Dann kam Feuer. Was meint ihr? Aber der Herr war auch nicht im Feuer, steht da. Ja, Sabberlott, das hat doch gerade auf dem Berg Karmel so eine Riesenrolle gespielt. Ja, wo war dann Gott? Zuletzt hörte Elia einen ganz leisen Hauch. Ich habe eine tolle Übersetzung gefunden, wo drin steht: In einer Stimme verschwebenden Schweigens, heißt es dort wunderschön übersetzt. Darin ist Gott am Werk. So handelt und wirkt er. Nicht durch Lärm, Action und Hokuspokus. Und um dieses stille Wirken zu untermauern, gibt Gott Elia einen neuen Auftrag. Ohne Glanz, ohne Klemmer und ohne Tamtam. Einen Auftrag weg vom Trubel und von der Aufmerksamkeit der Menschen. Er soll zwei Könige und einen neuen Propheten salben. Das war ein Aufruf und ein Auftrag zum Wirken jenseits der großen Bühne. Keine spektakulären Nummern, kein Beben, kein Feuer. Drei schlichte Salbungen vollzogen im Abseits der Öffentlichkeit. Hier ist Gott am Werk. Diese drei gesalbten Männer würden nämlich die Geschichte Gottes weiterschreiben. So kommt Gott zu seinem Ziel. Nicht im Scheinwerferlicht, sondern durch die sanfte Weichenstellung. Was für eine Geschichte. Was für eine Lektion. Nicht nur für Elia, auch für uns. Wie damals stellen wir uns doch auch heute vor, wie durch große Power-Action oder wie die große Power-Action den Durchbruch bringen könnte. Wunderheilungen und Manifestationen der Macht müssten doch die Menschen von Gott überzeugen. Oder wir verfolgen Ziele wie: Lasst uns Stadien und Gemeinden mit Hunderten und Tausenden von Menschen füllen. Lasst uns laut Gott verkünden mit machtvollen Evangelisationen. Gebetsnächte und endlosen Lobpreisschleifen. Megakirche mit Hunderten und Tausenden von Besuchern und Mitgliedern. Wenn das keine Botschaft ist. Gottes Segen und Wirken wird oft mit Größe und Sichtbarkeit gleichgesetzt. Man brüstet sich gerne, Hand aufs Herz, mit Besucherzahlen, die bei der letzten besonderen Veranstaltung eingefahren wurden. Jetzt geschieht etwas. Jetzt kommt's, denken wir dann immer. Wenn wir ehrlich und selbstkritisch wären, müssten wir zugeben, dass wir bei all unserem redlichen Bemühen manchmal vielen frommen Lärm produzieren. Versteht mich nicht falsch, auch ich sehne mich von ganzem Herzen nach Gottes machtvollem Wirken. Und ich freue mich, wenn ich erleben darf, wie er Menschen aufrichtet, wie er Menschen heilt und wiederherstellt. Oder wenn wir Menschen durch solche Evangelisationen mit Gottes heilvoller Botschaft erreichen. Ich freue mich, wenn Veranstaltungen gelingen. Doch Gott geht auch ganz andere Wege. Nicht die der Machtdemonstration und des publikumwirksamen Handelns, sondern die der scheinbar unscheinbaren Weichenstellung. Leise Schritte, ohne dass wir Gott auf die Sprünge helfen müssten, sondern Wege, die, wenn wir sie mitgehen wollen, ein demütiges und kindliches Vertrauen in seine verborgenen Möglichkeiten von uns fordert. Im Flüstern des Windhauchs verbirgt sich manchmal die wundervolle und machtvolle Kraft Gottes. Eine Sache in der Akte Karmel bleibt noch ungeklärt. Wenn es nicht Gottes Idee war, dieses Spektakel zu starten, warum hat er es dann gelingen lassen? Weshalb ging er überhaupt auf diesen Deal ein und sandte Feuer vom Himmel, obwohl er doch wusste, dass es keinen zur nachhaltigen Umkehr würde führen? Ich sehe nur eine Möglichkeit, weil Gott unbegreiflich gnädig ist. Weil er manchmal sogar Wege mit uns geht, die nicht seine, sondern unsere sind. Weil er uns in all unserer Unvollkommenheit und in all unserem Missverstehen nicht im Stich lässt. Darum und nur darum. Und hier treffen wir wieder auf den Kern der biblischen Botschaft und dem Wesen Gottes, dem Evangelium und der guten Nachricht. Gott kommt uns so weit entgegen. Er lässt sich weit hinab und schenkt sich uns selbst dort, wo wir ihn verfehlen. Das ist Gnade. Unverständliche, unverdiente und unbegreifliche Gnade. Sie beschenkt uns, wo wir gerade sind. Sie lässt uns aber dort nicht stehen. Sie nimmt uns an die Hand und möchte uns verwandeln. Nach seinem Willen, zu seinen Werten und seinen Vorgehensweisen. Was ist mit dem Tod der Baalspriester? Hätte es nicht genügt, dass sich Gott auf Elias Seite gestellt hat? Gottes Gericht an Menschen zu vollziehen, zieht sich durch das ganze Alte Testament. Und ich muss zugeben, es wirkt für mich heute noch sehr befremdlich und brutal. Und einiges daraus verstehe ich immer noch nicht. Aber Elia handelt hier aus einem ganz klaren Motiv heraus. Die alttestamentliche Bundesordnung sah nämlich vor, dass Menschen, die andere Menschen dazu bringen, sich von Gott abzuwenden, mit dem Tod zu bestrafen seien. Denn mit der Verführung zur Abwendung gegen Gott nahmen die Verführer diesen Menschen das wahre Leben und verwirkten somit ihr eigenes. Jesus selbst warnt noch im Neuen Testament mit ernsten Worten davor, durch unser Handeln Menschen von Gott wegzubringen. Aber im Gegensatz zu dieser alten Bundesordnung hindert er seine Jünger mit scharfen Worten daran, solches Gericht aus eigener Initiative zu vollziehen. Wir sind nicht Gottes Vollstrecker. Ob, wann und wie Gott richtet, bleibt im Neuen Testament alleine Gott vorbehalten. Was geschah mit dem Ehepaar, das ich zu Beginn meiner Predigt erwähnte? Am Tag der Niederkunft kam das Kind lebendig zur Welt und starb kurze Zeit später. Für uns als Leiter der Gemeinde eine tief traurige, bittere und enttäuschende Erfahrung. Aber in einer Stimme verschwebenden Schweigens handelte Gott. Gott sprach dem Ehepartner der Frau in dieser Not an und öffnete ihm die Augen für die Wahrheit seiner Existenz. Trotz dieses schrecklichen Unglücks. Heute besuchen beide die Gemeinde und finden Trost und Halt in Gott. Amen.